Ihr seid jetzt also nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Epheserbrief 2, Vers 19. Mit diesem Bibelvers möchte ich euch alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst begrüßen. Ich möchte beten. Herr, unser Gott, du hast unendlich viel für uns getan. Und wir gehören wirklich zu deiner Familie. Du hast es gesagt und so ist es auch. Dafür möchte ich dir herzlich danken. Und ich möchte dir danken, dass wir jetzt hier als deine Gemeinde wieder zusammen sein können, um Gottesdienst zu feiern. Wir hier und an ganz anderen vielen Stellen auf dieser Erde auch. Danke, dass du etwas für uns bereit hast, was wir heute aus diesem Gottesdienst mitnehmen können. Segne ihn uns. Amen. Du meine Seele singe, ist das nächste Lied, was wir jetzt singen wollen. Wir sind ja immer noch mitten in der Urlaubszeit und sicher kennt ihr ja auch diesen Spruch, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Weil es ist ja meistens so, dass man auf Reisen eine ganze Menge erlebt. Der Saulus, um den es heute unter anderem in der Predigt gehen wird, der macht auch eine Reise. Der ist auf dem Weg nach Damaskus und der hat danach ganz viel zu erzählen. So, die Menschen, die oft im Gottesdienst sind, kennen die Geschichte bestimmt oder sie haben sie schon in ihrer Bibel gelesen. Saulus begegnet Gott auf seinem Weg nach Damaskus oder umgedreht, Gott begegnet dem Saulus. Und er holt Saulus von den Füßen und nicht nur das, Saulus kann hinterher auch ein paar Tage nicht mehr sehen. Er ist blind. Und dann geht die Geschichte weiter, weil Paulus wird nach Damaskus gebracht. Und das, was dann kommt, finde ich persönlich ganz schräg. Da geht es um Visionen und Gesichte. Hananias, ein Christ, wird von Gott beauftragt, zu Saulus zu gehen. Und Ananias hat es damit erst gar nicht einfach und diskutiert mit Gott, weil auch in Damaskus wissen alle, dass Saulus wirklich kein Christenfreund ist, sondern eher ein Christenverfolger und auch bevollmächtigt ist, die Christen zu verfolgen. Und der Satz, der für mich da ganz persönlich hängen geblieben ist, der in der Übersetzung stand, in der ich den Text gelesen habe, da stand dieser kurze Satz: Ananias gehorchte. Schlicht und ergreifend. Ananias gehorchte. Und mir fiel dabei ein Gespräch ein, was ich in meinem Urlaub mit meiner Schwester hatte, als wir nochmal so über unsere Kindheit erzählten. Und meine Schwester sagte: Mensch, du hast zwar immer zugehört, was man dir erzählt und auch was die Eltern erzählt haben, aber letztendlich hast du doch immer das gemacht, was du wolltest, was du für richtig fandst. Und zuerst habe ich mich da ehrlich gesagt ganz schön gegen gewehrt und dachte: Hä? Bitte? Aber als wir eine Weile weitergeredet hatten und ich auch noch ein paar Tage drüber nachgedacht hatte, dachte ich, so ganz Unrecht hat sie da gar nicht. Und in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst habe ich noch mal so überlegt, woran das wohl gelegen haben könnte. Und kam da für mich auf eine ganz erstaunliche Antwort. Mir fehlte einfach das Vertrauen, das tatsächlich zu machen, was zum Beispiel meine Eltern für richtig hielten. Über das Eis bin ich bei meinen Eltern nicht gegangen, konnte ich bei meinen Eltern nicht gehen. Aber Ananias, der konnte das hier. Der ist gegangen und hatte wirklich keinen leichten Auftrag zu erfüllen. Ich weiß, dass die Jutta sich für den Kindergottesdienst vorbereitet hat. Hat Lukas mir erzählt? Welche Kinder dürfen denn mit dir rauskommen?
Ich bin heute die Einzige, die gerne alle mit mir kommen.
Oh, alle Kinder dürfen mit Jutta mitgehen. Oh, habt ihr das gut? Jutta, was macht denn ihr?
Wir beschäftigen uns heute mit dem fünften Teil, um das Thema Meer. Alles, was Gott geschaffen hat, was im Meer liegt.
Super, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Wir singen zur Einstimmung auf die Predigt jetzt: Jesus, wir sehen auf dich.
Aus der Apostelgeschichte aus dem Kapitel 9, die Verse 1 bis 20. Saulus aber schnaubte noch immer Drohung und Mord wider die Jünger des Herrn, ging zum hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, um, wenn er einige Anhänger der neuen Glaubensrichtung fände, Männer sowohl als Frauen, sie gefesselt nach Jerusalem zu führen. Während er aber dahin zog, geschah es, dass er in die Nähe von Damaskus kam, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel her. Und er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Da fragte er: Wer bist du, Kyrios? Der aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh hinein in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, weil sie zwar die Stimme hörten, aber niemand sahen. Da stand Saulus vom Boden auf, obgleich jedoch seine Augen geöffnet waren, sah er nichts. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus hinein. Und er konnte 3 Tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber in Damaskus ein Jünger mit namens Ananias. Zu dem sprach der Herr in einem Gesicht: Ananias. Er antwortete: Siehe, hier bin ich, Kyrios. Der Herr aber sprach zu ihm: Mache dich auf und geh in die Gasse, welche die Gerade heißt, und frage im Hause des Judas nach einem Mann aus Tarsus mit Namen Saulus. Denn siehe, er betet, und er hat einen Mann mit Namen Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehen würde. Ananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle, die deinen Namen anrufen, zu fesseln. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Königen und der Söhne Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Da ging Ananias hin und trat in das Haus, und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr, welcher dir erschienen ist auf dem Wege, den du herkamst, Jesus hat mich gesandt, damit du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt würdest. Und alsbald fiel es ihm von den Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend und stand auf und ließ sich taufen. Und er nahm Speise zu sich und kam wieder zu Kräften. Er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und predigte alsbald in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes sei. Die Bekehrungsgeschichte des Saulus aus Tarsus. Apostelgeschichte 9. Eine Geschichte, die gut bekannt ist als das Damaskus-Ereignis oder ein Damaskus-Erlebnis. Und dieser Text steckt voller Synonyme und voller Bilder und Gedanken, die über die Jahrhunderte gewirkt haben. So kommt zum Beispiel auch der Spruch, dass es jemandem wie Schuppen von den Augen fällt, aus diesem Zitat in der Apostelgeschichte. Über 2000 Jahre Geschichte sind eingegangen in unser Kulturgut. Aber nicht alles, was wir in unserem Kulturgut über diese Geschichte kennen, ist tatsächlich Realität, weil mit mindestens 2 Legenden müssen wir bei diesem Text auch aufräumen. Nämlich, dass jemand vom Saulus zum Paulus wird. Ist ja auch so ein Spruch, der gerne zitiert wird und nochmal deutlich macht, wie viel Macht das bedeutet, wenn Gott in unser Leben kommen kann. Und was das für eine Veränderung ist, die sich bis in den Namen hinein auswirkt, wird gerne genannt und gerne bepredigt, stimmt aber nicht. Denn Saulus hatte schon immer den Namen Paulus. Er war nämlich als römischer Bürger natürlich mit einem normalen römischen Namen ausgestattet, auch wenn der relativ selten war, nämlich Paulus. Und er hatte natürlich als Angehöriger des Stammes Benjamin und damit also aus seiner jüdischen Herkunft einen jüdischen Namen, nämlich Saulus. Das heißt, beide Namen waren ihm schon immer zu eigen. Und je nachdem, wo man war, wurde ihm der eine oder der andere Name genannt. Saulus war schon immer Paulus. Paulus war schon immer Saulus. Es gibt aber eine zweite Legende. Jetzt muss ich mal ein bisschen hier das wegrücken. Vielleicht können wir ein bisschen mal das Licht runterdimmen und mal sehen, wie denn in der Kunst diese Geschichte des Damaskus-Erlebnis geschildert wird und gezeigt wird. Denn dann werden wir feststellen, bei dem nächsten Bild, dass es einen ganz festen Mythos gibt, der auch nicht stimmt. Und zwar kann man den sehen in der Kirche Santa Maria de Popolo. Das ist eine schöne, große Kirche in Rom. Und dort gibt es eine kleine Familienkapelle innerhalb dieser Kirche, die im Jahre 1597 bemalt wurde mit 2 Bildern eines jungen italienischen Malers, der aus der Nähe von Mailand kam, den man eigentlich ganz gut kennt, mit dem Beinamen Caravaggio. Und der hat nämlich auch als eines dieser beiden Bilder gemalt das Damaskus-Erlebnis. Und wenn man jetzt dann auf dieses Bild hinzukommt, sieht das ungefähr so aus. Und wenn man das Bild dann richtig sieht und davor steht, wird man ein bisschen an Rembrandt erinnert, denn Caravaggio spielt mit den Farben und spielt mit dem Licht. Und das ist genau der Teil, der sich fest eigentlich bei uns auch eingebrannt hat, nämlich dass es den Paulus vom Pferd haut. Stimmt? Habt ihr doch auch so im Kopf, oder? Dass er vom Pferd fällt. Aber dann hat euch jemand einen vom Pferd erzählt. Denn im Text steht überhaupt nichts drin, dass einer vom Pferd gefallen sei oder dass gar Paulus vom Pferd gefallen sei. Aber so ist das eben. Im 16. Jahrhundert war das selbstverständlich, wenn man eine Reise von 100, 150 Kilometer unternimmt. Ja, meine Güte, das macht man nicht zu Fuß. Da ist man natürlich auf dem Pferd. Und deswegen, wenn er dann also zu Boden fällt, war klar, es muss ihn vom Pferd geholt haben. Und da ist Caravaggio nicht anders als seine Kollegen. Wir machen mal die nächsten Bilder. Nochmal das Licht ruhig ein bisschen runter, sonst ist das hier zu hell. Denn es gibt noch eine kleine Kirche in Nordspanien, die relativ unbekannt ist, aber die auch eines der ältesten Bildnisse enthält. Und auch dort war es völlig selbstverständlich, man sieht es, Gott Vater, hier die Perspektive anders als bei Caravaggio, der ja nur von unten guckt. Aber hier sieht man natürlich auch Gott Vater. Nein, das Kreuz macht es deutlich, Jesus Christus, angekommen im Himmel und ein Licht. Und dann fällt Paulus wieder vom Pferd. Aber nicht nur er, es gab auch andere Maler. Wenn wir da mal weiter gucken, werden wir feststellen, hier haben wir Michelangelo. Auch Michelangelo hat einmal diese Szene gemalt und auch dort, ihm eigen und typisch, ist relativ viel Volk unterwegs, als das passiert. Das heißt, der ganze Hofstaat im Himmel schaut zu, als der auferstandene Christus einen Lichtstrahl gegen Boden senkt. Und auch dort sieht man noch das Pferd, von dem Paulus gefallen ist, das weggeführt wird. Sehr hübsch gemacht und viel, viel Leute unterwegs, also eine richtig große Reisetruppe, die dort dann das erlebt. Übrigens auch nicht ganz passend, aber Michelangelo malt hier bereits einen Paulus, der alt ist mit schlohweißem langen Bart. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Also Paulus dürfte in den Endzwanzigern, Anfang 30ern gewesen sein, als dieses Damaskus-Ereignis sich ereignet hat. Ein Bild haben wir noch. Rubens hat sich des Themas auch angenommen. Man merkt allerdings deutlich, dass er Anleihen bei Michelangelo genommen hat. Man schätzt, dass er tatsächlich dort also Kenntnisse hatte von diesem Bild und vieles davon auch zeitgenössisch übernommen hat. Der Rubens-Stil deutlich zu erkennen, wenngleich der Hofstaat Gottes etwas schmaler ausfällt. Aber für mein Empfinden nach wie vor das schönste Bild möchte ich nochmal zeigen. Das ist das nächste. Es ist die Szene, die Caravaggio so wunderbar aufgenommen hat. Caravaggio übrigens ist zwar ein sehr beliebter Kunstmaler für Kirchen gewesen, privat persönlich allerdings eher ein Raufbold und Rüpel. 3 Jahre später wird in Rom festgehalten in einem Polizeiprotokoll, dass er sich zum wiederholten Male geprügelt hätte und dass mit Waffengewalt er mehrfach auffällig geworden wäre. Es gab also auch mehrere Gerichtsprozesse gegen diesen sehr rüpelhaften Maler, der wiederum als Maler selbst hochgeschätzt war. Denn er hat wie kaum ein anderer es geschafft, etwas an Ausdruck in ein Bild hineinzubringen, wo dieses Werk von ihm, die Bekehrung des Sauli, eines seiner Meisterwerke geworden ist, das auch 400 Jahre später überall bekannt ist. Es gibt wohl kaum ein Bild von der Bekehrung des Paulus, das so berühmt geworden wäre, wie dieses Bild von Caravaggio, Santa Maria de Popolo in Rom im Original zu sehen. Es reißt ihn runter, nicht vom Pferd, denn er war zu Fuß unterwegs, so wie Paulus immer zu Fuß unterwegs war. Aber es reißt ihn zum Boden. Und es gibt ein Licht, aber viel wichtiger ist, es gibt eine Stimme. Und diese Stimme, die hören auch die Umstehenden, die mit Paulus unterwegs sind. Und Paulus fragt sehr klar und sehr deutlich, wer bist du, Kyrios? Er benutzt sofort den höchsten Ausdruck, den wir überhaupt bringen können, wenn es um also eine Machtpersönlichkeit geht. Kyrios ist der Herrscher, der König, der Herr überhaupt. Sofort merkt Paulus, dass was hier passiert etwas Bedeutsames ist. Und die Stimme antwortet. Ich bin Christus, ich bin Jesus, der, den du verfolgst. Und mit diesem direkten Satz kommt die große persönliche Lebenswende eines Paulus. Dessen, der gerade eben noch schnaubend, vor Wut schnaubend, der Begriff, der dort im Griechischen zu finden ist, ist zu vergleichen mit einem Pferd, das die Nüstern aufbläht. So schnaubt er, weil er die Christen, die es jetzt überall gibt, nachdem dieser Jesus Christus gestorben ist und gekreuzigt ist, aber seine Jünger nicht aufgehört haben, der diese Christen verfolgt und möchte, dass sie getötet werden. Paulus ist ein frommer Jude. Paulus ist richtig fromm aufgewachsen und hat hinterher eine mehrjährige Schulung hinter sich gebracht, wo er auch dann zum Schriftgelehrten aufgestiegen ist. Das heißt, er wurde in die Tora unterwiesen, er wurde in die Haganah unterwiesen und all die Schriften, die das Judentum hervorgebracht hat. Und er war ein religiöser Mensch. Mit diesen Christen konnte er überhaupt nichts. Er verfolgte sie und wollte, dass sie getötet werden. Bis ihn, wie es dann im Volksmund so heißt, Jesus vom Pferd holt. Das es nie gegeben hat. Und er kann nichts sehen. Danke, das passte jetzt. Er konnte nichts sehen, als er wieder aufstand. Er konnte nichts sehen, aber er hat die Botschaft verstanden, dass er nach Damaskus soll. Und er geht nach Damaskus. Das ist ja ein kurzer Satz. Wenn wir einmal sehen, was er von Jesus als Satz mitbekommen hat, dann bleibt da ja nicht viel. Da bleibt Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und Jesus und Paulus fragt, wer bist du, Herr? Und er spricht, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh hinein in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Mehr nicht. Wie würde es uns gehen, wenn wir dann da so am Boden liegen und wir merken, da ist etwas, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben, passiert? Da ist etwas uns widerfahren, was wir so nie vermutet hätten. Ein Ereignis, das uns einfach zu Boden wirft. Ein Ereignis, das dann dazu führt, dass der, der meint, so viel zu erkennen, der meint, so viel zu sehen, der doch als Schriftgelehrter so oft in die Schriften des Alten Testamentes gesehen hat, genau dieser Schriftgelehrte, der meint, alles zu sehen und zu verstehen, sieht nichts mehr. Und dieser Schriftgelehrte sieht in diesem Augenblick nicht, sondern er hört etwas. Wenn wir einmal darauf achten, dann werden wir feststellen, dass bei den Situationen, wo Gott Menschen begegnet, es fast immer über das Hören geschieht. Dass der Kanal, der Sinneskanal, den sich Gott bedient, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, in der Bibel so oft das Hören ist. Und es ist vielleicht noch einmal gut, sich daran zu erinnern, dass es ganz oft unsere Augen sind, die uns täuschen. Unsere Augen sind, die uns in die Irre führen. Dass es unsere Augen sind, die zum Beispiel uns den einen Menschen für schwarz erklären lassen und den anderen für weiß. Obwohl nur Millimeter, nicht mal Millimeter, sondern also kleinste Anteile von Millimetern in der Hautoberfläche einen Menschen unterscheiden und den einen zum Schwarzen, den anderen zum Weißen machen. Es sind ganz oft unsere Augen, die uns Dinge vorgaukeln, die nicht stimmen. Unsere Augen, die uns verführen. Und es sind unsere Ohren, die uns einladen, etwas zu verstehen von Gott. Unsere Ohren, die Gott als Kanal nutzt. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und der, der meint, alles zu sehen und zu verstehen, wird mit Blindheit geschlagen. Und er kriegt eine unbefriedigende Antwort auf das, was kommt. Geh in die Stadt und du wirst sehen, was passiert. Und dann muss er symbolträchtig 3 Tage, 3 Nächte warten. Ebenso symbolträchtig 3 Tage, in denen er fastet, nichts isst und nichts trinkt. Und in die Stadt hineingegangen ist, ohne zu wissen, was passiert. Wie das ist, wenn einem auf einmal Sinneskanäle, die einem völlig selbstverständlich zur Verfügung stehen, nicht mehr da sind, das habe ich erlebt in Assisi. Wenn das Gehör, das so selbstverständlich da ist, fast komplett weg ist. Und man da stattdessen dann als Alternative ein Geräusch bekommt, permanent 24 Stunden am Tag, das dem entspricht, wie ein Auto zu fahren, das Fenster zu öffnen und das eine Ohr bei Tempo 130 rauszuhalten und dann zu versuchen, sich zu unterhalten. Das ist eine Beeinträchtigung, die war brutal. Das, was Paulus erlebt, ist für die meisten Europäer aber vermutlich noch viel brutaler. Weil wir sind Augenmenschen durch und durch. Für die meisten Menschen unter uns sind unsere Augen das wichtigste Sinnesorgan. Und komplett ist dieses Sinnesorgan lahmgelegt, nicht präsent. Wie würde es uns gehen in 3 Tagen und 3 Nächten, wenn wir nichts mehr sehen könnten und wir nicht wissen, wie die Geschichte weitergeht? Welche Fragen würden sich uns stellen? Wie würde es uns gehen innerlich? Ich vermute, dass die meisten von uns natürlich sich auch diese Frage stellen würden, wird das jetzt so bleiben? Bleibe ich blind? Bin ich, der ich meinte, genau Bescheid zu wissen und alles zu sehen, alles im Blick zu haben, bin ich jetzt eventuell ab morgen ein Pflegefall, der ich nur noch hören kann, aber nicht mehr sehen kann? Er weiß es nicht. Er weiß auch nicht, was kommt. Aber in der Bibelübersetzung, die Dorothea hatte, ist das Stichwort hören noch einmal präsent. Ganz wichtig. Und die Einheitsübersetzung hat auch folgerichtig übersetzt, auch wenn es im Sinnzusammenhang dort im griechischen Text nicht zu finden ist, dass nämlich zu dem Hören auch das Gehorchen dazugehört. Übrigens ein Begriff, den es in dieser Art und Weise für die Augen meiner Kenntnis nach nicht gibt. Dass ich also auf das Gesehene reagiere, folgerichtig reagiere, könnte man Erkenntnis nennen oder Einsicht, aber es hat eine andere Qualität als das Stichwort Gehorchen. Und wenn wir unsere Kinder erleben, dann werden wir auch sagen, dass die Einsicht eines Kindes etwas Wertvolles und Bedeutsames ist, als eigenständiger Akt, das Gehorchen aber noch darüber hinausgeht, weil es die Autorität eines anderen Menschen noch darüber stellt. Mögen wir also zur Einsicht und zum Gehorchen kommen. Denn der, der jetzt als nächstes auf den Plan kommt, Ananias, erlebt genau das. Während Paulus sitzt und nicht weiß, was passiert, in dieser Stadt, die er kaum kennt, wird ein anderer auf den Plan gerufen, ein Christ. Auch er hat eine, nicht Vision, sondern Audition. Gott spricht ihn an, mit seinem Namen. Und er antwortet, ja, Herr, Kyrios, und bekommt eine Aufgabe. Geh hin zu diesem Paulus. Ananias kennt sich aus. Der weiß, was da so passiert ist in den letzten Monaten. Und er handelt ein bisschen mit Gott. Finde ich gut, finde ich wichtig. Der Text ist sehr sanft übersetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch vielleicht noch eine Situation gegeben hat, die noch etwas emotionaler war. Denn ich bin sicher, dass dem Ananias, als er seine Botschaft verstanden hatte, was er zu tun hatte, dass ihm das Herz in die Hose gerutscht ist. Denn es war klar, dass wenn er das tut, er damit in Lebensgefahr kommt. Dass es keinen gibt in dieser Zeit, in diesem Abschnitt der Welt, der so sehr die Christen hasst und verfolgt, wie dieser Paulus, dieser Saulus. Und ausgerechnet zu dem soll er hingehen. Dass die Freude sehr gebremst ist, kann ich gut verstehen. Was Ananias nicht weiß, ist das. Ananias weiß nicht, was Jesus Christus selbst mit diesem Paulus gemacht hat und erlebt hat. Aber er weiß halt einen Auftrag. Er soll hingehen in die Straße, die da heißt, die Gerade, und er soll ihm die Hände auflegen. Und dann kommt der Vers 17, Einheitsübersetzung, Ananias gehorchte und ging. Andere Übersetzung, viel kürzer, Ananias ging. Das finde ich faszinierend. Das heißt, Gott hatte geredet. Und Ananias geht. Punkt. Nichts anderes meint Gehorchen. Nichts anderes meint Gehorsam sein. Dass ich, wenn ich eine Botschaft höre, eine Botschaft, die klar und eindeutig ist, reagiere. Was nicht so selbstverständlich ist. Unser Lieblingssatz im Augenblick heißt, glaube ich, immer wieder in der Familie, Lukas, komm jetzt zum Mittagessen. Lukas, komm jetzt zum Frühstück. Lukas, komm jetzt sofort zum Abendbrot. Unser Sohn gehorcht nicht. Der hat nämlich irgendwann verstanden, dass wenn man das Spiel noch 1, 2, 3 Minuten hinauszögert, das Abendessen dann erst richtig angefangen hat, weil dann natürlich nicht alle gemeinsam angefangen haben, aber dass man diese Zeit, bis es wirklich so auf den Höhepunkt kommt beim Abendessen, noch bespielen kann und dafür nur mittelschwer gerügt wird und gehorcht nicht, weil für ihn die freudige Situation noch weiter zu spielen wichtiger ist als die Frustration durch laute Worte der Eltern. Und ich würde mir manchmal so wünschen, er würde einfach gehorchen. Natürlich stellen wir manchmal die Frage, Lukas, was müssen wir tun, damit du einfach hörst und das dann auch machst? Und dann zuckt er mit den Achseln und sagt, ich weiß auch nicht. Müssen wir dich drohen? Müssen wir dich schlagen? Nein. Aber anderes wirkt nicht. Also es scheint so, als müssten wir damit leben. Und das ist der Punkt, wo dann der Übertrag einer Predigt ins Hier und Jetzt und heute natürlich wunderbar leicht fällt, weil ich mich dann frage, wie viele unter uns haben die klare Anrede Gottes in ihrem Leben gehört? Und übrigens, da geht es nicht darum, dass Gott immer wieder reden muss. Es reicht einmal im Leben. Es reicht ein einziges Mal im Leben, reicht. Alles darüber hinaus ist Gnade, Luxus, wie auch immer. Einmal seine Stimme gehört zu haben, reicht. Und die zweite Frage, die dann folgt, ist, sind wir dann losgegangen? Haben wir gehandelt? Oder macht ihr mir etwa den Lukas? Und spielt noch so ein bisschen auf eurer eigenen persönlichen Spielwiese, bis dann wirklich groß geschimpft wird, damit klar ist, ja, ja, gehört habe ich das, aber reagiert habe ich nicht. Schade, dass die Einheitsübersetzung anscheinend die einzige Bibel ist, die hier das Wort einfügt und Ananias gehorchte. Weil vom Sinnzusammenhang ist das so ein wesentlicher Gedanke, weil an dieser Stelle krankt es. Denn ich weiß nicht, ob es das Problem in dieser Welt bei den Christen wäre, dass Gott nicht reden würde. Und wenn wir einmal in unserem Leben nachgucken und nachdenken, was denn da so war und wie es war, bin ich relativ sicher, die meisten von uns könnten sagen, jawohl, es gab mindestens einen Augenblick in meinem Leben, wo ich das Reden Gottes für mich ganz konkret vernommen habe. Und dann möchte ich gerne fragen, und dann? Habt ihr gehorcht? Habt ihr auch für euch dann verstanden, dass das, was dieser Gott euch gesagt hat, was ihr persönlich hören konntet, umgesetzt werden will? Und zwar jetzt. Oder haben wir unsere persönlichen Spielwiesen, auf denen wir so glücklich spielen, die wir auch weiter bespielen wollen, dass wir nicht reagieren? Ihr könnt mich gerne nach der Predigt ansprechen, nach dem Gottesdienst. Ich glaube, das größte Problem ist wirklich nicht darin zu finden, dass Gott nicht reden würde. Und das größte Problem ist darin zu finden, dass wir unsere Spielwiesen nicht lassen wollen. Und nicht bereit sind, zu reagieren. Und wer an der Stelle sagt, nein, ich habe die Stimme nicht gehört, kann dann für sich überlegen, ob er sie hören möchte. In den USA gibt es seit 30 Jahren ein Forschungsprogramm, das heißt CETI. Das ist eine Kurzform des langen Begriffs Search for Extraterrestrial Intelligence. Also praktisch die Suche nach intelligenten Lebewesen außerhalb der Erde. Und da gibt es auch einen schönen Film drüber, da gibt es schöne Bücher drüber. Wir haben auch den Film in einem Gästegottesdienst schon mal geguckt und darüber nachgedacht. Das heißt, die NASA horcht mit Riesenantennen in das Weltall hinein, ob dort Sequenzen, Funksequenzen zu finden sind mit eindeutig intelligenten Mustern, die nicht durch Zufall da als Fremdgeräusche, Störgeräusche im Kosmos zu hören sind. Finde ich toll. Weil wenn ich nicht höre, und wenn ich nicht hinhöre, entdecke ich eventuell auch vieles von dem nicht, was dort zu finden ist und zu hören ist. Und es ist mit unserer Stimme so, dass wir manchmal auch erinnert werden müssen, hör noch mal hin, weil wir bestimmte Dinge überhören. Das kann ja in einer Stadt wie Berlin manchmal ein Segen sein, Dinge zu überhören, dass man zum Beispiel eine S-Bahn-Linie direkt vor dem Haus dann nicht mehr hört. Verwandte von Jutta, ihr Bruder, wohnte in der Skalitzer Straße in Kreuzberg. Man guckte aus dem Fenster und man konnte den Leuten winken in der S-Bahn. Das waren vielleicht gerade mal zwei Autospuren breite plus eine Fußgängerecke und dann konnte man denen da reingucken. Und Frank, der Bruder, sagte, nur nach 4 Wochen habe ich das nicht mehr gehört. Cool, ne? Wir sind dazu fähig, akustische Reize auszublenden. Wir sind aber auch genauso dazu fähig, akustische Reize einzublenden. Das heißt, wenn jemand sagt, Gott ist doch gar nicht da und existiert nicht und es ist doch Quatsch und was soll denn das überhaupt, dann kann es eventuell daran liegen, dass ich auch nie gehorcht habe, dass ich nie hingehört habe. und nie meine Sinne dafür geöffnet habe, ob da etwas sein könnte, was mich anspricht. Nächstes Jahr, ich hoffe es sehr, gibt es eine Reise nach Assisi. Mai, was in Umbrien eine wunderschöne Jahreszeit ist. Und ich würde mich sehr freuen, diese Reise mit Männern zu machen. Eine spirituelle Reise mit Männern. An Orte, in denen Franz von Assisi etwas erlebt hat. In einer kleinen Kirche von San Damiano, wo ein Kreuz hängt, das für den heiligen Franz der Ort war, wo er direkt Gottes Stimme vernommen hat. Und danach sein ganzes Leben komplett gewandelt hat. Und wir erleben das. Wir erleben es auch in unserer Gemeinde, dass Menschen ihre Sinne öffnen und auch dann rückmelden. Ich habe etwas für mich gehört. Ich habe etwas für mich verstanden an Botschaft. Und das ist das, was ich uns wünsche. Das ist das, was ich mir für diese Gemeinde, Betania, hier in Berlin-Moabit, nach 110 Jahren wünsche. Dass Menschen unter uns aufstehen und sagen, ich habe Gottes Wort für mich gehört. Und ich gehorche. Nicht, weil ich mich unterwerfe und das total toll finde, so ein bisschen demütig zu sein, sondern weil ich verstanden habe, dass das gut für mich und gut für mein Leben ist, wenn ich darauf reagiere. Und da freue ich mich, wenn dann nächstes Jahr vielleicht 8, 10, 12 Männer sich auf den Weg machen, um Erfahrungen zu machen. Um zu sehen, ob das geht, ob das funktioniert. Und keine Sorge, auch der Spaßfaktor kommt nicht zu kurz. Denn es darf Spaß machen, Gott nachzufolgen. Es darf Spaß machen, seine Stimme zu hören. Es hat nichts Devotes, was in unserem Leben alleine überbleibt. Selbst das haben manche als Befürchtung, dass sie danach nur noch unterwürfig durch das Leben krauchen. Nein. Sondern dort, wo wir die Anrede des lebendigen Gottes erleben, da werden wir nicht gedemütigt oder klein, da werden wir groß. Wir begegnen dem Schöpfer der Erde und des Himmels und dem Schöpfer unseres Lebens und finden einen Weg, der uns auf eine gute Spur bringt. Ein letzter Gedanke. Ananias. Er macht ganz deutlich, Gott, du finde ich jetzt nicht so cool, da zu dem Paulus zu gehen, weil das ist ein ziemlich übler Finger. Das bringt mich hochgradig in Gefahr. Können wir das nicht mal vielleicht ausblenden? Hast du nicht eine andere Aufgabe für mich? Vielleicht eine kleine Kirche gründen oder ein paar Leute missionieren? Lässt sich doch drüber reden. Aber bitte nicht zu diesem Paulus gehen. Und Jesus sagt aber Ananias doch, den habe ich berufen. Den habe ich berufen zu meinem Werkzeug und er wird sich noch wundern, was er um meines Namens willen leiden wird. Er, das steht da nicht in dem Text, das füge ich hinzu, der so viel anderen Menschen Leid zugefügt hat. Er wird leiden um des Namens Jesu Christi willen. Er gehorcht, Ananias geht und was dann passiert, ist noch viel, viel faszinierender. Wie sind die ersten Worte, wie er den Paulus anredet? Habt ihr die noch im Ohr? Bruder. Er sagt Bruder Paulus. Und einige Bibelübersetzungen übersetzen sinngemäß auch folgerichtig lieber Bruder Paulus. Man könnte auch sagen, also pass mal auf, du bist ein böser Finger, ich kenne dich noch nicht so gut. Gott sagt, ich soll jetzt hierher kommen. Aber man könnte auch dann noch sagen, sehr geehrter Herr Paulus. Ich segne dich jetzt. Und mal gucken, was passiert. Aber Ananias zeigt uns, dass er etwas verstanden hat, was viel tiefer geht. Paulus gehört zur Familie. Familie heißt, das sind Menschen, die haben wir uns nicht ausgesucht. Das sind nicht unsere Freunde. Das ist schlimmer. Das ist Familie. Und das ist ein ganz entscheidender Satz, den wir oft, glaube ich, gar nicht wahrnehmen, aber der in diesem Text wunderbar aufleuchtet und wo Ananias als jemand auftaucht, der das anscheinend tief verstanden hat in seiner Person. Und ich sage es nochmal, die Übersetzung lieber Bruder Paulus ist sinnrichtig. Ich sage zu dir Bruder. Ich sage zu dir wertgeschätzter Bruder, der du bislang alle meine Freunde verfolgst und in den Tod bringst. Ich sage zu dir, lieber wertgeschätzter Bruder, nicht weil ich dich so toll und cool finde, sondern weil dieser Jesus Christus gesagt hat, dass du mein Bruder bist. Das ist das Prinzip, das wir in der Gemeinde uns immer wieder vor Augen halten müssen. Das ist das Prinzip, an dem wir lernen können und auch verstehen müssen, dass Gemeinde immer Chance und Herausforderung ist, dadurch, dass nicht wir bestimmen, wer in dieser Gemeinde ist. Dass nicht wir bestimmen, wer die Brüder und Schwestern sind, die es gibt, sondern dass Gott das bestimmt. Und wenn Gott sagt, der gehört zu unserer Familie dazu, dann gehört er dazu. Egal, wie dieser Mensch ist, egal, was er gemacht hat, egal, ob wir ihn total leidenschaftlich gerne umarmen möchten oder sagen möchten, schön, dass du hier bist. Das ist egal. Und das ist der entscheidende Punkt, dass wir das immer wieder verstehen, dass Gemeinde keine Gemeinschaft ist von Leuten, die sich gut leiden können. Keine Gemeinschaft von Leuten, die gemeinsame Interessen haben über den Glauben hinaus, sondern dass Gemeinde eine Gemeinschaft ist von Menschen, die Gott zusammengestellt hat. Und damit auch der nächste Satz folgerichtig kommt, Gemeinde ist und bleibt lebenslänglich Leidensgemeinschaft. Das Leiden aneinander, das Reifen aneinander, das Aushalten von uns untereinander ist ein wesentliches Merkmal der Gemeinde Jesu Christi. Und wer sich dann über Leute ärgert, tue dies vor Gott. Er tue es wie Ananias und sage ihm, lieber Gott, das finde ich ja toll mit der Bethania-Gemeinde, aber warum muss dieser Mensch hier sein? Und ich kann euch jetzt schon sagen, wie die Antwort Jesu heißen wird. Sie wird darin enden, dass wir zu diesen Menschen hingehen und vermutlich sagen werden, lieber wertgeschätzter Bruder, liebe wertgeschätzte Schwester. Nicht, weil ich dich liebe und wertschätze, sondern weil es jemanden gibt, dessen Liebe so viel weiter reicht, dessen Wertschätzung so viel weiter reicht, dass es für uns darunter immer noch und immer nur die Notwendigkeit und Aufgabe gibt, der Liebe Gottes hinterherzulaufen und staunend wahrzunehmen, wen er liebt und wie er liebt und selber zu einer Gemeinschaft zu werden, die davon lernt. Ananias macht das in kürzester Form, in einer Art und Weise, die mich geistlich tief berührt und beeindruckt. Möge es uns gelingen, daraus zu lernen und zu Menschen zu werden, die ebenso wie Ananias handeln und horchen und gehorchen, wenn Gott redet. Paulus hat danach solche Erlebnisse gehabt, wie zu Damaskus noch 3, 4, 5 Mal in seinem Leben. Aber das Entscheidende ist, er hat gehört und er hat gehandelt. Möge es uns genauso gehen. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, Paulus hat von dir eine direkte Ansage bekommen. Er hat deine Stimme gehört und er hat gehandelt. Auch heute, Herr, glauben wir daran, dass deine Stimme zu uns sprechen kann und sprechen wird, wenn wir uns dafür öffnen. Und darum bitte ich dich, Herr, dass wir etwas erleben von dir, was weiterreicht und weitergeht, dass wir deine Stimme vernehmen und auch dann darüber reden und austauschen, was wir von dir gehört haben. Und dass wir zu Menschen werden, die deiner Stimme folgen und handeln. Dazu bitte hilf uns, dass wir vom Hören zum Handeln kommen. Amen. Lass uns gemeinsam singen.
Für die kommende Woche gibt es folgende Ansagen, die unser Miteinander hier in der Gemeinde betreffen. Als erstes die Geburtstage. Geburtstag haben Christiane Neumann, Mirjam Ekelmann, Valerie Seeberg und Sebastian Lehnen. Die Daten seht ihr hier, könnt sie im Gemeindebrief aber auch nachlesen. Glückwünsche werden bestimmt gerne entgegengenommen. Dann habe ich Post aus Frankreich bekommen, weil eigentlich wäre morgen Thésée-Gebetsabend. Sabine und Roland Renz lassen ganz herzlich grüßen und mitteilen, dass der nächste Thésée-Gebetsabend erst im September ist und nicht morgen. Von 9 Uhr bis 9.15 Uhr gibt es jeden Tag die Chance, hier im Nachbarraum, im Raum der Stille, miteinander zu beten. Wer Zeit und Lust hat, ist herzlich eingeladen, dazuzukommen. Morgen um 15 Uhr trifft sich die Seniorengruppe Ü55 und am kommenden Sonntag feiern wir hier wieder Gottesdienst und predigen wird wieder Volker Tepp. Es gibt noch einen Termin, den ich gerne für den September auch noch sagen möchte. Und zwar wollen wir wieder auf Reisen gehen vom 19. bis 21. September. Carola oder Volker, sagt ihr da noch zwei Sätze zu?
Ja. Oder dann. Es ist anderthalb Stunden hier weg von Berlin, so eine Art, also so ein diakonischer Berg. Und hier weiß ich nicht, dass der eine diakonischen Camp und so weiter. Und wir haben da einfach mal ein Haus reserviert. Wir sind da untergebracht in einem Mehrbett, auch ein- und zwei Bettzimmern. Die Vollverpflegung, wir hatten ja schon mal verteilt, ich habe auch bei Ihnen die Anmeldung geschickt, das ist für ein Erwachsen 60 Euro, für die ganz kleinen 20 Euro und für die Kinder, die war ja für die öffentlichen 20 Euro. Ich weiß nicht, wie die anderen sind, vielleicht weiß ich noch mal.
Ihr kriegt gegen Ende der Woche noch einmal eine neue Einladung per E-Mail. Dann auch noch mit mehr Inhalten, die ihr bislang ja so auch gar nicht mitbekommen habt. Das heißt, was wir dort also inhaltlich vorhaben, wird dort auch noch einmal kundgetan. Und Anmeldungen sind aber in jedem Falle jederzeit bei mir möglich. Das ist mündlich möglich, das ist telefonisch möglich, genauso per E-Mail oder Fax oder was auch immer. Aber es wäre einfach schön, wenn ihr die Gelegenheit nutzt. Wir werden dort einfach gemeinsam Zeit erleben und Zeit teilen. Es ist nicht weit von hier, es ist relativ preisgünstig und eine ziemlich schöne Umgebung. Und würde mich freuen, wenn ihr Werbung dafür macht oder wenn ihr noch jemanden kennt, der vielleicht auch die Gelegenheit nutzen möchte, dadurch die Gemeinde kennenzulernen, dann dafür auch einfach zu werben.
Hängt draußen. An der Gestaltung dieses Gottesdienstes waren am Klavier beteiligt Barbara Höft, gepredigt hat Volker Tepp, mein Name ist Dorothea Gützko. Nach dem Gottesdienst gibt es zum einen die Chance, den schon benannten Raum der Stille zu nutzen, um den Gottesdienst einfach nochmal nachklingen zu lassen oder einfach so still vor Gott zu sein. Draußen gibt es wieder Kaffee und Tee und auch ein kleines Mittagessen. Die herzliche Einladung, einfach noch hier zusammen zu bleiben, den Gottesdienst und den Sonntag, die Gemeinschaft zu genießen. Zum Segenslied bitte ich euch aufzustehen. Thank you.
Segen erbitten. Und sensibel dafür werden, dass ganz vieles von dem, was in den nächsten Tagen passiert, von uns nicht geplant und gemacht werden kann. Dass es ganz viele Punkte gibt, wo unsere Möglichkeiten eine Grenze finden. Unvorhersehbares einfach für uns nicht einplanbar ist. Und dennoch die Wünsche und Sehnsüchte unseres Lebens vor dir offen sind, so wie sie in uns leben, selbst an den Stellen, wo vielleicht Menschen das gar nicht mitbekommen. Wir haben den Wunsch nach einem Leben, das seinen Namen verdient. Wir haben den Wunsch nach einem Leben, das tief geht, das erfüllt, das trägt. Und deswegen bitten wir dich, dass du uns segnest. Wir bitten dich, dass du uns das schenkst und gibst und uns zeigst, was wir jetzt selber machen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Nehmt noch einmal Platz, wir haben noch ein mit dem Stück und dann die Einladung zum Thema. Thank you.